Hallo, liebe Hörer, hier ist wieder Edelplausch. Ein Podcast für alle, die mit offenen Augen durch den Alltag gehen und viel wahrnehmen wollen. Johanna stellt Fragen, sich selbst und anderen, zu allem, was uns Tag für Tag auffällt, nicht auffällt, aber vielleicht auffallen sollte. Geben ist seliger als nehmen, denkt sich so mancher Zeitgenosse und möchte dieses selige Erlebnis vielen seiner Mitbürger schenken. Ganz uneigennützig. Im Gedanken nur an den Nächsten, altruistisch, ohne dem Geber eine Gegenleistung aufzuzwängen. Es ist schon lange her, da lag mal ein Schreiben in meinem Briefkasten. Eine Gabriele Wiedemann teilte mir dort ihre Bankverbindung mit und bat mich in einem sehr freundlichen Schreiben, ihr doch auf dieses Konto eine deutsche Mark zu überweisen. Sie sei gerade in einer sehr schwierigen Situation, die sie aber nicht genauer erläuterte. Für meine Großzügigkeit bedankte sie sich auch schon mal sehr herzlich. Ich muss wohl ziemlich dumm dagestanden haben mit diesem Brief in der Hand, denn meine damals bei mir wohnende Freundin fragte besorgt: Schlechte Nachrichten? Ein Mensch in Not? Eine Masche, ohne Arbeit an Geld zu kommen? Wenn man überlegt, wir haben in Deutschland ca. 40 Millionen Erwerbstätige, abzüglich die 5,5 Millionen offiziellen Arbeitslosen. Okay, man muss sagen, da kommen nur 3 Millionen nicht gezählte Arbeitslose dazu, die in Maßnahmen wegen Alter, Aufstockung und so weiter. Also rund 40 Millionen Deutsche minus 8,5 Millionen ergeben 31,5 Millionen Deutsche. Also es war zwar vor circa 20 Jahren, aber jetzt bleibe ich mal bei der runden Menge von 31,5 Millionen Deutschen. Von denen nochmals 3/4 abgezogen, die nichts geben wollen aus Prinzip, weil das Erlebnis für sie nicht ganz so prickelnd ist. Ergeben immerhin noch 7.875.000 Menschen, die spenden könnten. Somit hätte die Briefeschreiberin ca. 7,8 Millionen D-Mark erwirtschaften können. Jedem Spender hätte die eine deutsche D-Mark nicht wehgetan. Und er hätte in Seligkeit schwelgen können. Ach so, das Porto habe ich vergessen. Was hat denn das damals überhaupt gekostet? Infopost kostet heute 30 Cent. Dann hat es früher sicher so 35 Pfennig gekostet. Das wären dann 2.730.000 D-Mark. Naja, die muss man ja eigentlich erst haben. Aber mit ausgeklügeltem Businessplan bekommt man dafür sicher einen Bankkredit. Also summa summarum hätte die Briefeschreiberin dann eine Einnahme von 5.070.000 D-Mark gehabt. Die Portokosten kann sie als Betriebsausgaben von der Steuer absetzen. Schenkungssteuer 40.000 Euro Freibetrag abzüglich Portokosten von 2.730.000 D-Mark, den Rest mit 19% versteuern. Das bedeutet, 437.000 D-Mark gingen oder wären an den Fiskus gegangen. Reingewinn der Briefeschreiberin 4.633.000 D-Mark. Klasse. Und sie hat ein gutes Werk getan. Alle 1-Mark-Spender sind glücklich und selig oder waren es. Und sie erstmal, ihre ganze Arbeit und Mühe, die Kreditbeschaffung für das Porto, die Schufterei mit den vielen Briefen und den tausenden Gängen zur Post, ja, die haben sich gelohnt. Arbeit lohnt sich also. Und den Menschen Freude zu machen, auch. Ich habe ihr damals keine Mark überwiesen und meine Freundin auch nicht. Aber ich hatte tatsächlich überlegt. Klar, man denkt, das könnte ich genauso machen. Mir geht es auch nicht so toll. Und überhaupt, wenn das jeder täte. Das ist doch nichts anderes als Schnorren. von vielen wenig nehmen und selbst dann am Ende sehr viel haben und davon dann nichts mehr abgeben. Aber was ist, wenn derjenige wirklich in Not ist, verzweifelt ist, auf diese Art nach dem allerletzten Strohhalm greift? Nee, da gibt es andere Wege, fand damals meine Freundin. Aber sie hatte auch überlegt. Dieses spontane Gefühl, helfen zu wollen, dazu noch mit so wenig Geld, verleitet natürlich diesen, heute wäre es, Euro herzugeben. Der Mensch, ein Helfer, ein Samariter, jemand, der Mitleid empfindet und das Leid bei dem anderen abzustellen versucht? Wieso? Ist es die Angst, auch einmal in derselben Situation sein zu können und sich dann schon mal die Hilfe anderer verdient zu haben? Ist es Berechnung, vielleicht für diese Hilfe von dem anderen mal irgendwann etwas zurückzubekommen? Woher kommt dieses Gefühl und warum helfen Menschen oft auch ganz spontan? Bettler bauen auf emotionale Ansteckung und vor allem auf Mitleid. Sie wollen den Angebettelten das Herz zerreißen, damit sie etwas rausrücken. Interessanterweise gelingt das oft genug nicht. Manche geben etwas, das sind oft Frauen. Andere bedauern, können vielleicht sogar mitfühlen, aber leiden nicht mit und sehen daher keine Notwendigkeit, das Leid abzustellen. Eiskalte Typen? Mitleid setzt nicht nur voraus, das Leid des anderen emotional zu erfassen, sich also praktisch davon anstecken lassen zu können. Mit dieser Einfühlung ist noch lange keine Hilfsbereitschaft eingeleitet. Wer aktiv wird, um das Leid eines anderen abzustellen, nimmt nicht nur die offen zutage tretenden Gefühle wahr, sondern versucht, in die Haut des anderen zu schlüpfen, also die Abläufe im Inneren des anderen zu verstehen, die nicht offensichtlich sind. Und wenn wir in dem anderen drinstecken, müssen wir sagen, klar, natürlich würden wir ja auch uns selbst helfen. Also überweisen wir den Euro. Ist doch nur ein Euro. Hauptsache, dem anderen geht es wieder besser. Interessant ist, das Hirnzentrum, das auch dafür verantwortlich ist, dass wir helfen, hat eigentlich eine völlig andere Aufgabe. Es sagt beabsichtigte Bewegungen anderer Menschen voraus. Klingt spannend, oder? Ein Torwart zum Beispiel braucht das nämlich sehr dringend beim Elfmeter. Also diese Hirnregion wird aktiv, wenn wir sehen, was andere Menschen tun. Mit ihrer Hilfe erfassen wir praktisch, was es zu bedeuten hat, wenn uns da jemand entgegenkommt und wild mit den Armen fuchtelt oder mit hängenden Schultern geht, wenn er schreit, weint oder lacht. Allerdings ist diese Region nicht bei allen Menschen gut ausgeprägt. Es gibt hochintuitive Menschen, die diese Fähigkeit haben, Absichten und Motive anderer sofort zu erkennen und demzufolge sich auch in die anderen hineinversetzen können. Diese sind dann auch sehr hilfsbereit. Bei Egoisten ist diese Hirnregion sehr eingeschränkt. Wer Probleme dabei hat, andere Menschen zu verstehen und sich in ihre Freude, ihr Leid, ihr Handeln hineinversetzen zu können, der muss ich-bezogen leben und nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht sein. Der kann nicht anders. Nicht hilfsbereite Menschen, so könnte man schlussfolgern, leiden nicht nur an einer emotionalen, nein, sogar an einer geistigen Eingeschränktheit. Tja, was mit Intelligenz nun wiederum nicht zu tun hat, aber vielleicht mit geistiger Abnormität. Psychopathen können hochintelligent sein, aber bei fehlender Aktivität auch dieser Hirnregion kapieren die überhaupt nicht, wenn und warum sie andere Menschen schädigen. Wieso fallen mir da eigentlich jetzt so ganz spontan Topmanager, die Finanzbranche, Politiker ein? Das ist doch komisch. Ach so, ja, let's make money. Ohne Rücksicht auf Verluste, Macht, Gier und Egoismus als Krankheit. Eine völlig neue Sichtweise. Bei denen funktioniert der posteriore superiore Schläfenlappen nicht korrekt. Ist doch ein toller Name, oder? Habe ich ein paar Mal auswendig lernen müssen. Diese Leute können gar nichts für ihren Egoismus und ihre Geldgier. Der Schauspieler Horst Janson, ich denke, jeder kennt ihn, ruft zur 1-Euro-Spende auf. Nein, falsch. Seine Freunde tun das für ihn, aber auf seiner Homepage. Er ist nämlich pleite. Er ist verzweifelt. Mir ist ein Kommentar dazu ins Auge gestochen, der da lautet: Wie verzweifelt muss jemand sein, um öffentlich so viel Hohn und Spott über sich ergehen zu lassen und öffentlichkeitswirksam betteln zu gehen? Mitleid unter heftiger Aktivität des eben zitierten Schläfenlappens? Mir steht es nicht zu, darüber zu urteilen, welche falschen Geldanlagen der Schauspieler getätigt haben mag, um von einem sicher recht ansehnlichen Vermögen auf Null gekommen zu sein. Vielleicht ist er auch von ein paar Egoisten mit den oben beschriebenen geistigen Einschränkungen reingelegt worden, aber das ist jetzt mal egal. Von dieser sogenannten sozialen Intelligenz, dem inzwischen bei uns allen angeborenen Instinkt, auch zu teilen, wenn es anderen schlecht geht, davon hing und hängt immer noch das Überleben der Horde Mensch ab. Nur in dieser Horde gibt es gerade in unserer heutigen Zeit so viel degenerative Entwicklungen der Gehirne, die den Egoismus blühen lassen, dass ich fürchte, das Überleben wird in Zukunft stark gefährdet sein. Und der andere Teil der sozialen Intelligenz, des Gerechtigkeitsempfinden, rührt sich nämlich ziemlich stark, wenn der Schläfenlappen etwas Widersprüchliches wahrnimmt. Horst Janson hat jetzt einen Beruf, der keine körperlichen Kräfte voraussetzt. Man sieht ihn zudem ja auch wieder öfter in Filmen. Er sollte sich selbst erlösen können, vielleicht sogar zur Miete wohnen. Zudem habe ich gehört, eine Privatinsolvenz ist nach 6 oder 7 Jahren sowieso gegessen und vorbei. Es gibt jedoch in unserer Mitte Millionen Menschen, die keine eigene Homepage haben, keine Freunde, die für sie betteln, kein Haus, das sie noch verkaufen könnten und die Hilfe wesentlich dringender nötig hätten als der beliebte Schauspieler. Hat er denn solchen Mitmenschen schon einmal unter die Arme gegriffen? Zu Zeiten, als er noch, sagen wir mal, wohlhabend war? So gesehen sagt mir mein Schläfenlappen, der Spendenaufruf der Freunde auf der Homepage hat folgende Bedeutung. Es ist der Weg der geringsten Anstrengung und des geringsten Verzichts. Daher, nö. Genauso wie ich damals bei dem Bettelbriefchen von Frau Wiedemann entschieden habe. Nö. Das war's erst einmal für heute, liebe Hörer. Vielen Dank für euer Interesse und fürs Zuhören. Ihr könnt mir jederzeit gerne eine E-Mail schicken mit Kommentaren, Vorschlägen, Kritik, was auch immer unter kommentar@edelplausch.de. Bis zum nächsten Mal.